Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Folge des Air France-Absturzes. Die Swiss ersetzt bei ihren Airbus A330 die Geschwindigkeitsmesser. Weniger Abzockerei in Teppichetagen. Der Ständerat debattiert die Initiative gegen überrissene Managerlöhne und die Aktienrechtsreform. Rasa stoppen. Eine Parlamentariergruppe will härtere Maßnahmen. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf unterstützt sie. Ende einer deutschen Kaufhaustradition. Der Karstadt-Quelle-Konzern ist pleite. Und Finanzgenies. Sie müssen weit mehr kennen als die Finanzwelt. Nur haben das die Schweizer Universitäten noch nicht gemerkt. Dazu das Dossier im Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Den Beginn macht Andrea Apühl. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss reagiert auf den Absturz der Air France-Maschine über dem Südatlantik. Sie ersetzt bei all ihren A330-Flugzeugen die Geschwindigkeitsmesser. Freiwillig, wie Swiss-Sprecher Franco Gulotti sagt.
Obwohl die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA und auch Airbus bis heute keine verbindlichen Anweisungen zum Austausch dieser entsprechenden Luftgeschwindigkeitsmesser angeordnet haben, hat sich Swiss entschieden, diese auf freiwilliger Basis nun auszutauschen. Wir wollen sicher sein, dass wir in Zukunft nicht technische Probleme mit diesem System bekommen und haben deshalb entschlossen, die entsprechenden Luftgeschwindigkeitsmesser auszutauschen.
Die Sonden würden auf allen 8 betroffenen Maschinen ersetzt. Ob die Geräte auch tatsächlich Ursache des Air France-Unglücks waren, ist noch nicht geklärt. Im Ständerat ist die sogenannte Abzocker-Initiative beraten worden. Dabei befindet die Kleine Kammer, wie weit sie in der Volksinitiative gegen überrissene Managerlöhne entgegenkommen will. Entscheide wurden noch keine gefällt. Dennoch wurde eine rege Debatte geführt. Dabei übten Vertreter aller Parteien scharfe Kritik an den Lohnexzessen. Die Debatte geht morgen weiter. Eine überparteiliche Parlamentariergruppe will härtere Maßnahmen gegen Raser. Mehrere der Vorstöße unterstützt auch Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. So fordert sie beispielsweise, Rasern den Ausweis für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zu entziehen. Auch über höhere Bußen und längere Freiheitsstrafen lasse sich diskutieren, sagt Evelyn Wittmer-Schlumpf. Nicht einverstanden ist Wittmer-Schlumpf jedoch damit, dass Raser-Urteile mit Namen und Nationalität publiziert werden sollen. Der deutsche Handelskonzern Argandor hat Konkurs beantragt und mit ihm die Warenhauskette Karstadt und der Versandhandel Quelle. Dies, nachdem der Konzern keine Staatshilfe erhalten hat. Nicht Konkurs beantragt hat hingegen die Reisetochter von Argandor, Thomas Cook. 43.000 Beschäftigte bangen nun um ihren Arbeitsplatz. Für die Kunden soll das Konkursverfahren vorerst keine Auswirkungen haben. In den USA dürfen 10 Großbanken das Geld zurückzahlen, das ihnen der Staat geliehen hat. Dies hat das Finanzministerium entschieden, nachdem es die Finanzlage der Geldhäuser überprüft hat. Insgesamt geht es um 68 Milliarden Dollar. Mit der Rückzahlung können sich die Banken auch von den Auflagen befreien, die an die Staatshilfe gekoppelt waren, so etwa die Beschränkung der Managerlöhne. Die Schweizer Gewerkschaften fordern vom Bund weitere 8 Milliarden Franken gegen die Wirtschaftskrise. Falls der Bund kein drittes Konjunkturpaket schnüre, werde der Staat vom Stellenschützer zum Stellenvernichter, hieß es an einer Medienkonferenz des Gewerkschaftsbundes. Die Gewerkschafter argumentierten mit der Verfassung. Es sei die Aufgabe des Staats, die Konjunktur auszugleichen. Erst am Morgen hatte die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, einen Wirtschaftsrückgang von 3,3% für dieses Jahr vorausgesagt. Dabei werde die Arbeitslosenquote auf 4% ansteigen, im nächsten Jahr gar auf fast 6%. Im Zigarettenmafia-Prozess in Bellinzona hat die Bundesanwaltschaft Strafen von bis zu 4,5 Jahren Freiheitsentzug gefordert. Es gehe nicht lediglich um Schmuggel, sondern um Mafia-Geschäfte, begründete die Anklage ihre Forderung. In dem Prozess sind 9 Personen angeklagt, darunter 4 Schweizer. Sie sollen bis 2001 215 Millionen Stangen Zigaretten von Montenegro nach Italien geschmuggelt haben. Das eingenommene Bargeld wurde laut der Anklage in der Schweiz gewaschen. Der Nationalrat hat ein neues Hundegesetz verabschiedet. Dieses nimmt die Hundebesitzer und Züchter stärker in die Pflicht. Neu müssen Hundebisse gemeldet werden. Und bei öffentlichen Gebäuden oder Schulen sollen Hunde künftig an die Leine genommen werden müssen. Auf eine Liste mit gefährlichen Hunderassen verzichtet der Nationalrat. Die Kantone haben die Möglichkeit, schärfere Gesetze zu erlassen. Im Vergewaltigungsfall von Zürich-Seebach von 2006 hat das Zürcher Obergericht die Strafe für einen der Täter reduziert. Das Obergericht verurteilte den damals 18-Jährigen wegen mehrfacher Vergewaltigung einer 13-Jährigen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Das Urteil fiel deutlich milder aus, weil das Obergericht den Vorwurf der Schändung nicht anerkannte. Der zuständige Staatsanwalt will nun prüfen, ob er den Fall ans Bundesgericht weiterziehen will. Und noch eine Meldung vom Fußball. Der neue Trainer des FC Basel heißt Thorsten Fink. Er war bis vor kurzem Trainer bei Ingolstadt in Deutschland. 2001 hatte Thorsten Fink, damals noch als Spieler, mit dem FC Bayern München die Champions League gewonnen. Der heute 41-Jährige wird beim FC Basel Nachfolger von Christian Gross. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.389 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.760 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.5170 gehandelt, der Dollar zu 1.0815. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es teils Regenschauer und einzelne Gewitter. Morgen scheint zeitweise die Sonne. Besonders im Jura sowie in den Alpen bilden sich am Nachmittag größere Quellwolken und lokal regnet es. Am späten Abend zieht dann im Westen Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei rund 22 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst bewölkt und regnet. Tagsüber wird es zeitweise im Wallis und im Tessin sogar ziemlich sonnig. Im Norden werden mit böigem Westwind um 21 Grad, im Süden 27 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Ziel erkannt, aber wie es erreicht wird, ist offen. Die Abzockerdebatte. Als nächstes die Temposünder, die Justiz soll Raser härter anfassen. Ein Paket wird kommen, fragt sich nur, wie groß es wird. Sinn und Unsinn von Konjunkturankurbelungsmaßnahmen. Weiter dann. Es war einmal ein Warenhaus zur Pleite von Karstadt. Weg vom Gängelband. 10 US-Banken dürfen die Staatsgelder zurückbezahlen. Geldwäscherei vor Gericht, die Strafanträge im größten Mafia-Prozess der Schweiz. Tod eines Dinosauriers. Mit Omar Bongo von Gabun tritt der älteste Staatschef Afrikas ab, aber das Afrika der Vergangenheit ist immer noch Gegenwart. Und wer tut, was die Amerikaner tun, tue nicht das Richtige.
Ich finde eben, das ist das Falsche. Wir sollten Dinge entwickeln, die die Amerikaner eben genau nicht machen. Und dadurch würden wir Geltung in der internationalen Wissenschaft auch erhalten.
Wirtschaftsprofessor Bruno Frey über die Lehren, welche die Schweizer Universitäten aus der Finanzkrise ziehen sollten. Die sogenannte Abzockerinitiative will Lohnexzesse auf den Chefetagen verhindern. Ein populäres Anliegen im Volk. Wie soll die Politik darauf reagieren? Mit einer Reform des Aktienrechts, so viel ist klar und so will es auch der Bundesrat. Doch sonst schwierig zu sagen. Der Ständerat hat sich heute als erster der beiden Räte des Geschäfts angenommen, aber die Voten waren so umfassend, dass nur einige wenige Pflöcke eingeschlagen werden konnten. Aus dem Bundeshaus Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Die Sache wäre eigentlich ganz einfach, erklärt SVP-Ständerat Hermann Bürgi aus dem Kanton Thurgau.
Gutes Benehmen für Unternehmen.
Doch einen Reim aus solchen Worten können sich nicht alle Topmanager machen. Das gute Benehmen habe in letzter Zeit da und dort gefehlt, stellt Hermann Bürgi fest.
Sonst müssten wir uns heute nicht mit der Abzockerei-Initiative beschäftigen.
Die Abzockerinitiative von Tribol-Chef Thomas Minder, sie ist stets präsent, als sich die Damen und Herren Ständeräte an die Revision des Aktienrechts machen. Einige bekunden Sympathie für die Initiative, so etwa Maximilian Reimann, SVP Aargau.
Diese Initiative war dringend nötig, um der Selbstbedienungsmentalität an der Spitze von verschiedenen Unternehmen den Riegel zu schieben.
Und Rolf Bütiger, Solothurner FDP-Ständerat und Vorstandsmitglied im Gewerbeverband, droht, dass sein Verband, je nach Ergebnis der Parlamentsdebatte, statt die Gesetzesrevision die Initiative unterstützen würde. Denn erstere soll für alle Aktiengesellschaften gelten, würde allen administrativen Mehraufwand aufbürden. Die Initiative hingegen betreffe nur die rund 300 börsenkotierten Gesellschaften.
Beim redlichen Versuch von Bundesrat und Kommission, der Hydra, der Abzockerei, den Kopf abzuschlagen, sind gleichzeitig existenzielle Probleme für viele der 180.000 kleinen Aktiengesellschaften in der Schweiz entstanden.
Doch die meisten Votanten sind überzeugt, eine Aktienrechtsrevision würde für die Unternehmen besser sein als die Abzockerinitiative. Diese will in vielen Einzelregelungen die Stellung der Aktionärinnen und Aktionäre stärken. Diese sollen die Verwaltungsräte jedes Jahr wählen oder wiederwählen und die Vergütungen vom Verwaltungsrat und vom Topmanagement festlegen. Goldene Fallschirme sollen verboten werden. Pankraz Freitag, FDP Glarus, sieht durch derlei Eingriffe die unternehmerische Freiheit bedroht.
Besteht die Gefahr, dass wir damit unser liberales Wirtschaftssystem beeinträchtigen oder sogar liquidieren, obschon es uns selbst in der Krise einen überdurchschnittlichen Wohlstand bringt.
Andere sehen diese Gefahr weniger. Es brauche die Revision, sagt die grünliberale Verena Diener aus Zürich.
Freiheit ja, aber nur für Menschen und Unternehmen, die dieser Freiheit auch moralisch, ethisch und ökonomisch gewachsen sind.
Der Ständerat hat sich heute mit dem Grundsätzlichen beschäftigt, weniger mit einzelnen Gesetzesartikeln. Das steht morgen im Zentrum. Nur mit einem valablen Gegenvorschlag ist Tisieni, SVP Glarus, überzeugt, könne eine Annahme der Initiative verhindert werden.
Meine Damen und Herren, das, was wir hier diskutieren, ist nur ein klitzekleiner Vorgeschmack, gewissermaßen ein laues Lüftchen dessen, was wir im Abstimmungskampf in dieser Angelegenheit erwarten werden.
Thies, Jenis und andere Stimmen heute im Ständerat. Anderes Thema. Schluss mit der Kuscheljustiz hieß es letzte Woche im Nationalrat, der das Strafrecht verschärfen will. Diese populären Verschärfungen winkte der sonst zerstrittene Parlament in ungewohnter Einmütigkeit durch. Und so erstaunt es wenig, dass heute eine überparteiliche Arbeitsgruppe den nächsten Schritt macht. Diesmal sollen die Raser auf unseren Straßen ausgebremst werden, aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Es geht um härtere Strafen, um längere Führerausweisentzüge oder um längere Untersuchungshaft für Raser. Am weitesten aber geht der Vorstoss von SVP-Mann Adrian Amstutz, ebenfalls Mitglied der überparteilichen Arbeitsgruppe. Er verlangt die Urteilspublikation bei Raserunfällen unter Angabe des Namens, der Wohnadresse und der Nationalität des Täters.
Ich gebe zu, das ist eine Art Pranger, aber ich bin auch überzeugt, dass dies nützt und dass dies eine gewisse soziale Kontrolle, die leider verloren gegangen ist in den letzten Jahren, diesem Staat wieder aufleben lässt.
Für Amstutz ist es ein Erfolg, dass gerade auch seine Kollegen von der politischen Mitte und von der politischen Linken diesen Vorstoss mit unterstützen. Für FDP-Nationalrat Peter Malama ist dies aber kaum der Rede wert.
Schauen Sie, wenn Sie grob fahrlässig zum Beispiel ein Unternehmen in den Konkurs führen lassen, auch dann werden Sie mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, werden Sie in den entsprechenden Amtsblättern festgehalten.
Warum sollten diese Regeln nicht auch für Raser gelten, die Unschuldige verletzten oder gar töteten, fragt Malamann. Unerwähnt bleibt da aber, dass die Veröffentlichung des Namens, der Wohnadresse und der Nationalität eines Rasers für diesen Täter eine gewisse Gefahr beinhaltet. In England beispielsweise, wo eine Zeitung vor ein paar Jahren die Daten von Kinderschändern öffentlich gemacht hatte, war es zu Fällen von Selbstjustiz gekommen. Zudem lauert die Gefahr der Stigmatisierung von Migrantengruppen, ein Vorgang, gegen den sich normalerweise die Sozialdemokraten wehren. Doch Arbeitsgruppenmitglied und SP-Nationalrätin Chantal Galadé kriegt in der Raserdebatte trotzdem noch die Kurve, wenn sie die Urteilspublikation und irgendwie sich selber auch verteidigt.
Von mir aus hätten die nicht unbedingt rein müssen. Ich kann mich aber nicht wehren gegen Transparenz. Das kann man machen, egal welche Nationalität es betrifft. Das Wichtige ist die Transparenz, dass eben diese Autos nicht mehr ausgeliehen werden an Raser.
Urteilspublikation bei Raserunfällen. Wenig Freude an diesem Vorstoss hat Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Das allgemeine öffentliche Anprangern beziehungsweise dann zu Schau stellen, wenn Sie so wollen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel erreicht, das man eigentlich erreichen möchte, oder ob das wieder ins Gegenteil verkehrt.
Evelyn Widmer-Schlumpf hat aber Verständnis für eine Erweiterung des Strafrahmens, wie es die Arbeitsgruppe vorschlägt, für Raserdelikte ohne Tote und Verletzte.
Was ich falsch finden würde, wäre, wenn man sagt, es ist die Strafe. Aber solange es ein Strafrahmen ist, darf man den durchaus auch etwas hinaufsetzen.
Mit am wirkungsvollsten sei aber ein langanhaltender Führerausweisentzug.
Ich bin der Meinung, dass man hier im administrativen Bereich, also Entzug des Führerausweises, viel härter sein muss. Das scheint mir wirksam. Auch Entzug des Wagens, des Personenwagens. Natürlich kann man sagen, die finden wieder einen Weg, aber wenn sie das zweite oder das dritte Mal machen, dann werden sie das spüren. Und von daher meine ich, man muss hier mit solchen Maßnahmen dahinter.
Es gelte, den Raser dort zu treffen, wo es ihn tatsächlich auch schmerze, sagt die Justizministerin. Die Vorschläge der überparteilichen Arbeitsgruppe werden nun direkt von den beiden Räten behandelt. Der Verschärfung des Strafrechts, so scheint es, wird derzeit Priorität eingeräumt.
Pascal Krauthammer. Soll es ein drittes Konjunkturprogramm geben oder nicht? Die Meinungen dazu gehen in der Schweiz weit auseinander. Die Economie Suisse, der Dachverband der Wirtschaft, warnte gestern vor einer Überschuldung des Staates, während der Gewerkschaftsbund heute ein großes, umfangreiches Konjunkturprogramm für 8 Milliarden Franken verlangte. Was sagen unabhängige Experten zur Debatte? Die KOF, die Konjunkturforschungsstelle der ETH, hat nun zusammen mit der neuesten Konjunkturprognose auch eine Untersuchung zur Frage eben eines dritten Konjunkturpaketes durchgeführt. Urs Sigrist.
Wenn eine wirtschaftspolitische Maßnahme so heiß umstritten ist wie das dritte Konjunkturpaket, so erwartet nicht nur der Bundesrat einen Rat aus der wirtschaftlichen Denkfabrik der ETH Zürich, einen Rat von Jan Egbert Sturm.
Ein drittes Paket könnte einerseits soziale Missstände, die durch diese Krise entstehen, erleichtern. Andererseits könnte es negative Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft lindern. Wir müssen aber nicht davon ausgehen, dass hiermit eine Trendwende hervorgerufen wird.
Linderung, aber keine Trendwende. Oder anders gesagt, man erwarte keine Wunder von solch staatlichen Ankurbelungen der Wirtschaft, man verdamme sie aber auch nicht einfach in Bausch und Bogen. Natürlich ist die Schweiz ein Exportland, natürlich sind deshalb die Möglichkeiten begrenzt. Doch gerade die neueste KOF-Konjunkturprognose zeigt, dass nicht nur die Exportwirtschaft von der Krise betroffen ist, sondern immer stärker auch die Binnenwirtschaft. Es wird also auch in der Schweiz weniger gebaut, weniger konsumiert und deshalb ist für den Leiter der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, klar:
Der Binnensektor kann man über fiskalpolitische Maßnahmen sicherlich im Niedriglohnbereich ankurbeln, das heißt im Konsumbereich gewisse unterstützende Maßnahmen durchführen.
Klassische Variante: die Krankenkassenprämien für Leute mit niedrigem Einkommen senken, beispielsweise mit staatlichen Prämienschecks. So bleibt ihnen mehr Geld, sie können mehr konsumieren. Eine Maßnahme, die nach den Berechnungen der KOF mehr und vor allem schnelleren Erfolg verspricht, als etwa eine Senkung der Mehrwertsteuer. Noch wirksamer als eine Krankenkassenverbilligung wäre einzig, wenn der Staat direkt konsumiert, er also beispielsweise neue Büromöbel kauft. Umstritten ist aber nicht nur, ob der Staat ein solch drittes Konjunkturpaket schnüren soll, umstritten ist auch, wie groß es sein soll. Dazu macht die KOF folgende Berechnung. Der Schweizer Wirtschaft fehlen fürs nächste Jahr Aufträge für gut 20 Milliarden Franken. Um diese Unterauslastung abzufedern, ist ein Impuls von 2 bis 3 Milliarden Franken nötig. Geld, das aus Sicht von Jan Egbert Sturm vorhanden ist.
Die finanzielle Situation der Staatshaushalte in der Schweiz ist tatsächlich im internationalen Vergleich relativ positiv zu beurteilen. Damit sehe ich auch, dass hier nicht unbedingt die Engpässe bestehen.
Kein Engpass, keine Schuldenfalle, die zuschnappt. Doch umgekehrt lässt sich durch ein drittes Konjunkturpaket auch nicht die Arbeitslosigkeit wesentlich senken. Sie wird im nächsten Jahr auf fast 6% steigen.
Es bleibt ein Pflaster auf eine Wunde in dem Sinn. Den Schmerz wird etwas erleichtert. Das heißt aber nicht, dass die Rezession auf einmal vorbei wäre.
Ein Ende der Rezession in der Schweiz sieht die KOF jedenfalls erst gegen Ende des nächsten Jahres, also gegen Ende 2010. Und dann, so der KOF-Leiter zum Schluss, möge man möglichst schnell wieder auf den Pfad der ökonomischen Tugend zurückkehren. Denn ein drittes Konjunkturpaket ist für ihn zwar nicht einfach zu verdammen, aber es ist auch klar eine Notlösung.
Sobald der Aufschwung wieder etwas an Dynamik gewinnt, sollte man tatsächlich hier wieder auf den alten Pfad zurückkehren und sogar noch so weit gehen, dass die zusätzlichen Mittel, die in die nächste Zeit reingesteckt werden, dann auch wieder gespart werden.
Der Konzern heißt Arcandor, aber besser bekannt sind seine Tochterfirmen. Karstadt, die deutschen Warenhäuser, Quelle, das Versandhaus, um nur einige zu nennen. Doch jetzt ist Arcandor am Ende, die Eigner haben Konkurs angemeldet. Nicht betroffen von der Insolvenz ist die Touristikfirma Thomas Cook, die auch zum Konzern gehört. Arcandor beschäftigt in Deutschland über 50.000 Leute. Diese hatten in den letzten Tagen mit Demonstrationen und Unterschriftensammlungen für die Rettung ihrer Arbeitsplätze gekämpft. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Es war das Bild des Tages. Gestern, als Arcandor-Chef Eick hemdsärmelig auf eine Klappleiter stieg und per Megafon seinen demonstrierenden Karstadt-Angestellten in Essen Mut machte.
Wir werden für die Arbeitsplätze kämpfen, das darf ich Ihnen versprechen, und zwar bis zur letzten Sekunde.
Heute ist das Foto in den Zeitungen bereits überholt. Am frühen Nachmittag meldete Arcandor den Konkurs an. Es gäbe, so der Sprecher, dazu leider keine Alternative, nachdem die Regierung zuvor Staatshilfen abgelehnt hatte und die Hauptaktionäre nicht gewillt waren, mindestens 150 Millionen Euro zusätzlich in den maroden Konzern zu stecken. Jetzt droht Karstadt also das endgültige Aus. Eine bittere Pille für die über 43.000 betroffenen Angestellten, die auch mit Lohnverzicht um ihre Stellen gekämpft hatten.
Wir kämpfen weiter, bis zum Schluss. Insolvenz bedeutet für uns, wir müssen zum Arbeitsamt, ne, was nicht so schön ist, und dann schauen wir halt weiter. Wir können es nicht ändern. Wir haben es nicht verbockt, wir können es aber auch nicht ändern.
Ja, wir können im Moment nur abwarten auf die Dinge, die da kommen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.
Wir zittern und bangen alle.
Ganz überraschend kommt der Niedergang von Arcandor allerdings nicht. Bereits vor Jahren war der Konzern mit seinen 90 Warenhäusern und dem Quelleversand ins Trudeln gekommen. Damals verkauften die Manager unter anderem ihre innerstädtischen Karstadt-Immobilien, um sich aus den roten Zahlen zu retten. Ein kurzsichtiges Unterfangen, wie sich bald herausstellte, denn mitschuldig am heutigen Konkurs waren auch die überzogenen Mieten, die in der Folge vereinbart worden waren. Aus der Sicht von Bundeskanzlerin Merkel birgt die jetzige Krise denn auch eine Chance, die nämlich mit einem stärkeren Partner zu fusionieren.
Ich glaube, dass dem Unternehmen damit Möglichkeiten gegeben sind, gerade für die Beschäftigung in Zusammengehen mit anderen, zum Beispiel mit Metro, auch wirklich neue Chancen zu eröffnen. Ich möchte das.
Tatsächlich hatte die Regierung Merkel kein Hehl daraus gemacht, dass sie nach Opel kein Interesse daran hat, nun bereits wieder einem Großkonzern mit Steuergeldern aus der Patsche zu helfen. Erst recht nicht, nachdem sich mit der Metro Group und Rewe auch zwei kapitalkräftige Unternehmen für Karstadt interessieren. Am liebsten, so heißt es bei SPD und Union, sähe man eine Fusion zwischen der Kaufhofkette von Metro und Karstadt. Denn damit wären nicht nur Tausende von Arbeitsplätzen gerettet, sondern auch die Warenhäuser in den deutschen Innenstädten.
In den USA dürfen 10 Großbanken die Milliardenbeträge, die sie im letzten Herbst vom Staat erhalten haben, nun wieder zurückbezahlen. Das hat das Finanzministerium entschieden, und zwar nach eingehender Prüfung der Finanzlage der Geldhäuser. Ich habe Walter Niederberger, Wirtschaftskorrespondent des Tagesanzeigers, gefragt, ist das ein Zeichen dafür, dass es dem Bankensektor wieder besser geht?
Es ist ein Zeichen dafür, dass sich mindestens die Lage auf den Finanzmärkten vorübergehend entspannt hat und die Banken in der Lage waren, in den letzten Wochen ja auch Geld an den Finanzmärkten aufzunehmen, also bessere Kapitalbasen für sich selbst zu schaffen. Ob damit die Krise schon überwunden ist, ist eine andere Frage. Mindestens ist es ein relativ ermutigendes Zeichen, dass das Gröbste der Krise überstanden ist.
Die Banken haben ja schon recht lange darauf gedrängt, die Staatsgelder bald zurückbezahlen zu dürfen. Weshalb?
Nun, je mehr Geld der Staat in die Banken eingeschossen hat, desto eher drohte ihnen, dass auch der Staat, also die Regierung Obama konkret, ihnen auch in das konkrete Geschäft hineinredet. Und die Banken befürchteten insbesondere, dass die Regierung ihnen strikte Vorschriften bezüglich Boni vorschreibt, dass ihnen die Regierung auch Managementwechsel vorschreibt, auch Auswechslungen innerhalb des Verwaltungsrates vorschreibt. Insgesamt diese Banken, die jetzt zurückzahlen, beklagten sich sehr darüber und hatten das auch gegenüber der Regierung Obama so geäußert, dass sie nicht mehr darauf erpicht sind, weiter sich reinreden zu lassen von Washington aus.
Aber umgekehrt vergibt sich der Staat jetzt mit dieser Erlaubnis, die Milliardenbeträge zurückzubezahlen, den Einfluss auf die Art und Weise, wie die Banken arbeiten?
Das ist das Gegenstück. Der Staat hatte natürlich ein Pfand in der Hand, solange er Geld in diesen Banken drin hatte. Dieses Pfand ist jetzt mal verspielt. Man wird sehen, ob er noch was dafür bekommt. Mit anderen Worten, wie stark die Regulierung sein wird der Finanzmärkte in den USA, wie viel Einfluss der Staat noch nehmen kann, wie strikt die Kontrollen in Zukunft sein werden. Die Regierung hat in Aussicht gestellt, dass sie in den nächsten Wochen mit einem umfassenden Reformpaket aufwarten will. Aber ob die Banken noch sehr viel reingeben wollen, wie viel, dass sie sich noch vorschreiben lassen wollen, wie viel Einfluss sie nehmen werden im Kongress, um den Einfluss des Staates zurückzubinden, das wird sich noch zeigen. Ich denke, dass der Staat ein bisschen vorzeitig und ein bisschen zu früh bereits dieses Geld zurückgenommen hat.
Es sind ja vorläufig nur 10 Banken, die die Erlaubnis erhalten, die Milliardenbeträge dem Staat zurückzubezahlen. Andere dürfen noch nicht. Gibt das nicht eine Art Zweiklassengesellschaft in der Bankenwelt?
Die Krise hat die Banken in 2 Klassen aufgeteilt. Das ist richtig. Es gibt die Banken, die jetzt zurückzahlen, die relativ stabil sind, die gut dastehen. Und die Banken, die eben noch überhaupt nicht über den Berg sind. Man weiß eben beispielsweise, dass die Citigroup noch nicht zurückzahlen kann, weil sie gar nicht genügend Kapital hat. Und es wird sich zeigen müssen, ob eine Bank wie die Citi überhaupt noch überlebensfähig ist in der jetzigen Form. Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist sehr gut möglich, dass die Regierung Obama in den nächsten Monaten, wenn sich die Krise erneut zuspitzen sollte, was durchaus möglich ist, dass die Regierung Obama dann eine Bank wie Citi noch stärker unter ihre Arme nehmen muss und unter Umständen darauf hinarbeiten muss, dass diese Bank aufgespalten wird, damit sie überhaupt noch überlebensfähig ist.
Das waren Auskünfte von Walter Niederberger in San Francisco. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit dem dienstältesten Staatschef Afrikas. Omar Bongo ist tot. Dann mit den Lehren, welche unsere Wirtschaftsuniversitäten aus der Finanzkrise ziehen sollten, doch zunächst jetzt zum größten Mafia-Prozess, der je in der Schweiz stattgefunden hat. In diesem Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona, Verzeihung, da sind heute die Strafanträge gestellt worden. 4,5 Jahre Freiheitsentzug verlangt der Staatsanwalt für einen der Hauptangeklagten. Lienhard Ochsner brauchte drastische Worte, der Staatsanwalt, um die Dimensionen des gigantischen Falls von Zigarettenschmuggel und Geldwäsche zu umschreiben. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Das Verschulden der Angeklagten wiege schwer. Das sagte der Staatsanwalt des Bundes heute. Gravierenderes sei gar nicht vorstellbar. Und darum müssten die Strafanträge heute nahe ans Maximum reichen. Die Angeklagten hätten maßgebliche Funktionen für verbrecherische Organisationen wahrgenommen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Es liege eine ideale Fallstudie vor über die Handlungsweise organisierter Kriminalität. Das Verfahren sei ein Test für das strafrechtliche Abwehrdispositiv gegen kriminelle Organisationen und letztlich gehe es um den Ruf der Schweiz und ihren Beitrag im Kampf gegen die Mafia. Die Mafia habe längst den Charakter eines transnationalen Konzerns entwickelt. Die Mafia bewirtschafte verschiedene Geschäftsfelder zugleich. Drogen, Mord, Raub, Erpressung, Warenfälschung und eben auch Zigarettenschmuggel. Hochgradig arbeitsteilig gehe die Mafia dabei vor. Sie sei stark abgeschottet, setze Gewalt ein und Einschüchterung, nehme Einfluss auf Politik und Wirtschaft. Detailliert schilderte der Ankläger den Weg, den die Zigaretten- und Geldbeträge im Dreieck zwischen der Schweiz, Montenegro und Italien genommen haben sollen. Dank guten Verbindungen zu Regierungsmitgliedern in Montenegro habe einer der Hauptangeklagten eine Exklusivlizenz für den Transit von Schmuggelzigaretten erhalten. Und dank dieser Lizenz habe die Mafia jede Kiste Zigaretten in Montenegro kontrolliert, die für Italien bestimmt gewesen sei. Die Tarnung sei exzellent gewesen. So forderte der Staatsanwalt des Bundes für diesen Angeklagten fast die Maximalstrafe, nämlich 4,5 Jahre Freiheitsstrafe. Für einen angeblichen Beschaffer, Transporteur und Logistiker wurden 3 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. 3 weitere Angeklagte kauften im Namen der beiden Mafia-Organisationen Camorra und Sacra Corona Unita am internationalen Markt jene unversteuerten Graumarkt-Zigaretten, die von der Schweiz aus nach Montenegro geliefert und von dort mit Schnellbooten nach Italien geschmuggelt worden seien. Der Bruttogewinn der Mafia habe sich auf 900 Millionen Franken belaufen. Die von Kurieren in die Schweiz gebrachten Geldscheine hätten Platz gehabt in 5000 prall gefüllten Sporttaschen. Von größter Wichtigkeit sei darum ein weiterer Angeklagter gewesen, ein Geldwechsler in Lugano. Er habe die Bargelder bereitwillig ins Schweizer Bankensystem eingeschleust. Der Strafantrag für diesen Mann soll erst morgen erfolgen. Die Verteidigung hat bisher erklärt, dass die Angeklagten nicht gewusst hätten, mit wem sie es zu tun gehabt hätten. Der Zigarettenschmuggel im Ausland sei in der Schweiz strafrechtlich irrelevant. Besonders pikant, größtes Interesse der Verteidigung fanden frühere Äußerungen der ehemaligen Tessiner Staatsanwälte Carla Del Ponte und Paolo Bernasconi. Sie sollen dem Mithauptangeklagten Geldwechsler gegenüber Unbedenklichkeitserklärungen abgegeben haben. Ein Irrtum, sagte dazu der Staatsanwalt des Bundes heute, strafbar sei nicht der Schmuggel, sondern Geldwäscherei und die Unterstützung einer kriminellen Organisation. Und die Angeklagten hätten gewusst, was sie taten.
Der dienstälteste Staatschef Afrikas ist tot. Omar Bongo, Präsident im zentralafrikanischen Gabun, verstarb gestern in einem Spital in Barcelona, 73-jährig. Bongo regierte das kleine Erdölland Gabun während 42 Jahren autokratisch. Dadurch und durch seine innige Verbindung mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich verkörpert Bongo ein Afrika der Vergangenheit. Doch mit Bongos Tod verschwindet dieses Afrika nicht einfach, wie Rudi Künger erklärt.
Dem als Albert Bernard Bongo geborene Bauernsohn war die Machtkarriere nicht in die Wiege gelegt worden. Er diente zuerst in der französischen Kolonialarmee, darauf als Postangestellter, bis er in die Politik geriet. Da aber ging's mit ihm rasant aufwärts. Dank höchster französischer Protektion, die Bongo mit einer 4 Jahrzehnte dauernden treuen Bindung an Frankreich vergalt, eine Bindung, der auch seine Konversion vom Freimaurer zum Muslim nichts anhaben konnte. 1980 stellte El Hadj Omar Bongo seine Beziehung zu Frankreich so dar.
Je vous dirais tout simplement que au moment de notre indépendance, en ce qui concerne le Gabon, nous avons des accords de défense avec la France.
Wir, das heißt Gabon, haben seit unserer Unabhängigkeit Verteidigungsabkommen mit Frankreich. Und sollten wir eines Tages angegriffen werden, können wir Frankreich zu Hilfe rufen. Das ist für uns kein Problem. Als gabonesischer Staatschef hat Bongo mit sämtlichen französischen Präsidenten der 5. Republik enge persönliche Beziehungen gepflegt. Und auch Sarkozy machte im Wahlkampf und als gewählter Präsident dem kleinen großen Mann in Libreville seine Aufwartung. Obwohl Sarkozy doch der sogenannten France-Afrique, dieser neokolonialen Verquickung Frankreichs mit den ehemaligen afrikanischen Kolonien, offiziell abgeschworen hatte. Bongos Herrschaft beruhte auf dem Reichtum an schwarzem Gold. Damit machte er sein kleines Land zu einem afrikanischen Erdölemirat, finanzierte seinen Machtclan und überstand auch die Herausforderung durch das Mehrparteiensystem. Indem er den Geldsegen geschickt einzusetzen verstand, hielt er die nicht sehr zahlreichen Opponenten in Schach und wurde mehrfach wiedergewählt. Auch der Korruptionsskandal um den französischen Erdölkonzern Elf, bei dem Gabons Präsident beschuldigt wurde, gaullistische Parteien in Frankreich finanziell unterstützt und Staatsgelder für persönliche Güter verwendet zu haben, konnte Omar Bongo nicht aus der Ruhe bringen.
C'est bien beau de parler, Bongo, 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 enfin, le temps. Pour le moment, j'ai gardé mon calme, mon silence et de toutes ces histoires, je ne connaissais rien.
Bongo war einer der reichsten Männer Afrikas, gleich seinen vor ihm verstorbenen Freunden wie Zaires Mobutu oder Cotivoires Houphouët-Boigny. 33 Luxusappartements und Hotels sowie 11 Bankkonten in Frankreich nannte er bzw. ein französischer Untersuchungsrichter sein eigen. Aber nicht nur den Reichtum, auch die monopolistische Machtanmaßung, die autoritäre und dynastische Herrschaftsweise hatte er mit diesen Dinosauriern gemein. Noch Lebende wie Libyens Leader Gaddafi nannte Bongo Bruder und Freund.
Notre frère et ami, le colonel Mohamed Gaddafi.
Bongo war daran, seinen Sohn auf die Machtübernahme vorzubereiten. 73-jährig glaubte er wohl, dafür noch genügend Zeit zu haben. Ob die Bongo-Dynastie mit Omars Tod nun zu Ende ist, kann noch nicht gesagt werden. Aber auch die Françafrique, die nachkoloniale Machtausübung Frankreichs in Afrika, ist wohl mit dem Tod der Personifikation der Françafrique, Omar Bongo, nicht zu Ende.
Das war ein Bericht von Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Das Ausmaß der Finanzkrise hat nicht nur die Banken überrascht. Auch die Wirtschaftswissenschaft hatte trotz ausgeklügelter Risikomodelle die Kettenreaktion nicht vorausgeahnt. Inwiefern hat die Krise zu einem Umdenken an den Universitäten geführt? Im heutigen Dossier besucht Susanne Giger zunächst einen Workshop an der Universität St. Gallen, wo sich Studierende des Finanzmasterlehrganges mit alternativen Anlagemodellen beschäftigen.
Good morning everybody and welcome to our research seminar.
Manuel Ammann, Professor der Finanzwissenschaften an der Universität St. Gallen, begrüßt seine über 20 Studenten zum zweitägigen Workshop. Präsentiert werden Forschungsergebnisse zu alternativen Finanzinstrumenten, so zum Beispiel zu Hedgefonds und ihrer Rolle in der Krise oder zu Strategien im Rohstoffhandel. Die Studenten erklären Strategien weltbekannter Finanzexperten. Der eine leiht sich Wertpapiere aus, handelt während einer bestimmten Zeit damit und gibt sie dann wieder zurück. Der Entwickler des Instruments erstellte ein kompliziertes Modell, um aufzuzeigen, in wie vielen Fällen die Strategie funktioniere.
We took the statistics. On the far right side you can see the SPI. Panel A shows a crisis. We there took the
Die Dotcom-Blase wie die gegenwärtige Finanzkrise dienen als Krisenszenario. Viele Tabellen, Grafiken und Kurven, die an die Wand projiziert werden, untermalen die Risikoanalysen. Nach der Präsentation ist die Diskussion angeregt.
How often one security was part of the whole portfolio?
I think the number is two.
Riskant oder nicht, entsprechend die Annahmen im Modell der Realität, müsste man die Resultate nicht über einen längeren Zeitraum verfolgen? Die Studierenden sind kritisch, auch als der Professor fragt, wie sicher denn die Handelsstrategie sei.
What do you say about the robustness of your strategy?
Das ist mehr oder weniger Zufall, sagt der eine. Der andere braucht das Wort Roulette. Professor Manuel Ammann macht darauf aufmerksam, dass die Modelle zwar fundamental seien, aber er mahnt zur Vorsicht.
If it doesn't work anymore by changing the parameters slightly, then we should get suspicious, right, about such a strategy.
Ändere man gewisse Regeln und das Modell funktioniere nicht mehr, sei das verdächtig. Und er erinnert die Studierenden an den LTCM-Hedgefonds, der vor 10 Jahren zusammenbrach. Die Finanzjongleure wussten, dass ihre Zauberformel in einem Fall von 100 nicht funktionieren würde. Niemand wollte glauben, dass dieser eine Fall je eintreten würde. Doch er trat ein. Und die Finanzwelt vernichtete an einem einzigen Tag über 500 Millionen Dollar.
Okay,
sind diese angehenden Finanzexperten richtig vorbereitet oder zeigte nicht die Krise, dass sich etwas in der Lehre verändern müsste? Nein, findet Professor Manuel Ammann, denn
diese grundlegenden Methoden, mit denen wir arbeiten, die sind so gültig jetzt, wie sie schon vor 2 Jahren gültig waren. Die Modelle waren vorher wichtig, sie werden in der Zukunft wichtig sein. Entscheidend ist, dass man richtig damit umgeht.
Er habe schon immer Wert darauf gelegt, dass die Studierenden die Modelle und ihre Annahmen hinterfragten. Doch, Hand aufs Herz, ließen sich die Zauberlehrlinge vor der Krise nicht viel mehr von den Zauberformeln blenden? Das will ich nach der Vorlesung von einem Studenten wissen.
Ich kann mich erinnern, im Bachelorkurs wurden noch gewisse Modelle, also jedenfalls aus meiner Perspektive, so hingestellt, als das ist das Nonplusultra. Also das sind Systeme, die verheben, die sind nicht einfach so mal ein bisschen gebaut worden.
Am Anfang ihres Studiums vor 4 Jahren war die Finanzwelt noch in Ordnung. Die Krise in der Finanzbranche habe wachgerüttelt, meint ein anderer Azubi.
Durch die Krise und dadurch, dass man vorher auch den Boom erlebt hat, man reflektiert viel mehr und nimmt für sich selber viel mehr aus dem Studium mit.
Sie alle wissen aber, sie müssen sich nach dem Studium auf eine harte Suche nach einem sinnvollen Job im Investmentbanking gefasst machen. Wer das Studium nur wegen materieller Interessen gewählt habe und nicht aus Neugierde für die Wissenschaft, der bekomme die Krise nun doppelt zu spüren. Darin sind sich die künftigen Macher der Finanzwelt einig.
Modelle und Methoden hinterfragen, kritischer werden, das haben die Studierenden innerhalb des Lehrganges Finance offenbar durch die Krise gelernt. Klingt gut, aber reicht es auch? Susanne Giger hat darüber mit dem emeritierten Wirtschaftsprofessor Bruno S. Frey gesprochen.
Finanzgenies. Nicht nur die USA sollen sie hervorbringen, auch die Schweiz soll mitziehen. Und dafür werden immer mehr Institute und Lehrgänge geschaffen, die sich ausschließlich auf die Finanzwissenschaft spezialisieren. Bloß, zu wissen, wie der Kapitalmarkt funktioniere, reiche nicht, sagt der Ökonomieprofessor Bruno S. Frey.
Und da ist zum Beispiel der Markt für Menschen, für Angestellte oder einfach der Gütermarkt, ist da auch nicht dabei. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende an einer Wirtschaft.
Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge kennen, vor allem aber das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik verstehen und über Erfahrungen aus der Geschichte zu verfügen, darin gäbe es ein Manko. Das habe die jetzige Krise bewiesen.
Die kommt ja daher, dass der amerikanische Staat gesagt hat, der Bundesstaat sogar, gesagt hat, jeder soll ein eigenes Haus besitzen können. Und da hat niemand mehr gefragt, ja, kann er sich das leisten? Hat er genügend Geld? Kann er die Zinsen bezahlen? Und das war sicher ein Fehler in der Wirtschaftspolitik.
Politisch-ökonomische Prozesse müssten im Curriculum betont werden. Die Studenten sollten über Sinn und Unsinn von Anreizsystemen und das Phänomen Gier diskutieren und Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Gibt es Anzeichen, dass die Universitäten Lehrstühle für politische Ökonomie fördern?
Nein, diese Anzeichen sehe ich genau nicht.
Im Gegenteil, die Fächer Mikro- und Makroökonomie sowie Ökonometrie sind Trumpf. In Köln wurden kürzlich 3 Professuren für politische Ökonomie eliminiert. Auch in der Schweiz wurde an der Universität Freiburg ein Lehrstuhl nicht ersetzt. Diese Entwicklung bedauert Bruno S. Frey. Zum einen fehle es am Nachwuchs, die Jungen seien zu stark mit der Wissenschaft beschäftigt.
Ihre Hauptaufgabe heute ist, in wissenschaftlichen Publikationsorganen, also meistens in wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen, und das nimmt unglaublich viel Zeit und Energie in Anspruch, und dann können sie sich nicht auch noch mit praktischer Wirtschaftspolitik auseinandersetzen.
Aber auch das neue sogenannte Bologna-System, das für ein einheitliches europäisches Hochschulwesen steht, fördere nicht unbedingt die breite, vielseitige Ausbildung. Gewiefte Studenten überlegten sich, wo sie ihre Punkte am leichtesten ergatterten, statt ihrem Interesse am Stoff zu folgen. Es sei halt einfacher, Modelle zu lernen, als sich mit einer oft widersprüchlichen Materie wie der Wirtschaftspolitik auseinanderzusetzen. Insgesamt ist Professor Bruno S. Frey überzeugt, dass die Schweiz wie ganz Europa zu stark Amerika imitiere, zu sehr im Strom schwimme, statt sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.
Man denkt, man wolle mit den internationalen Entwicklungen Schritt halten. Und ich finde eben, das ist das Falsche. Wir sollten eine eigene Kontur gewinnen. Dinge entwickeln, die die Amerikaner eben genau nicht machen. Und dadurch würden wir Geltung in der internationalen Wissenschaft auch erhalten.
Sozusagen eine Wirtschaftswissenschaft europäischer Prägung vorantreiben. Das wäre für den Ökonomieprofessor das Zeichen dafür, dass die Lehre aus der Krise lernt.
Mit diesem Dossier von Susanne Giger sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.